Uns den Bibeltext, der auch die Grundlage für die Predigt jetzt ist, und der steht im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er bringt mich auf saftige Weideplätze und führt mich zum frischen Wasser. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit.
Schönen guten Abend. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Abend, danke für diesen Text. Danke, dass du diesen Text gebrauchen kannst, um zu uns zu sprechen, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen und auch vielleicht so mitten rein in unser Leben. Und wir bitten dich, dass du diesen Text tatsächlich jetzt für uns lebendig machst und dass du jeden und jede von uns genau da ansprichst, wo das gerade passt. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer aktuellen Predigtserie, die wir vor 2 Wochen begonnen haben. Und wir stellen uns in dieser Predigtserie im Wesentlichen die Frage, was für einen Unterschied macht es denn jetzt eigentlich zu glauben? Was für einen Unterschied macht es jetzt eigentlich zu glauben? Also wir hatten vor 2 Wochen eine Taufe und wir sind bei dieser Taufe auch so ein bisschen auf die Geschichte dieses Täuflings gekommen, die irgendwann mal zu mir gesagt hatte, wenn man anfängt zu glauben, hat sie den Eindruck, dann ändert sich alles irgendwie. Ja, sie konnte es irgendwie nicht so ganz beschreiben, hat gesagt, es ändert sich alles irgendwie. Und genau diesem alles irgendwie wollen wir in dieser Predigtserie so ein bisschen nachgehen. Ja, wir wollen uns fragen, na ja, jetzt mal ganz konkret, ganz praktisch, ganz greifbar, wo macht der Glaube jetzt einen Unterschied? Ja, in unserem Alltag, in unserem Leben. Darum geht's in dieser Serie. Und ich will mit dieser Fragestellung heute jetzt mit euch diesen Psalm 23 anschauen, einer der bekanntesten Texte aus der Bibel überhaupt. Und wenn ihr letzte Woche da wart, dann wisst ihr, dass unser Gast aus der Schweiz, Leo Dirci, letzte Woche ebenfalls über diesen Text gesprochen hat. Das ist also in gewisser Weise eine Wiederholung. Aber ich will gerne heute Abend trotzdem nochmal über diesen Text sprechen. Und zwar, weil ich denke, dass der Text tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist, wo unser Glauben jetzt genau einen Unterschied machen kann. Und zwar, glaube ich, bietet uns dieser Text hier eine Geschichte an. Er bietet uns eine Geschichte an, in der wir uns wiederfinden können und die wir zu unserer eigenen Geschichte machen können. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann ändert sich tatsächlich alles irgendwie. Das will ich mit euch anschauen unter genau 3 Überschriften. Zunächst mal, wie Geschichten überhaupt unser Leben prägen, dann welche Geschichte uns dieser Psalm hier erzählt und schließlich, wie wir diese Geschichte jetzt auch zu unserer eigenen machen können. Zunächst mal, wie Geschichten unser Leben prägen. Ich war neulich mal wieder auf einer Party, auf der ich so ziemlich niemand kannte. Und wie das so ist auf so einer Party, checkt man erstmal so die Lage und stellt dann irgendwann fest, es gibt noch ein paar andere Leute, die auch niemand kennen. Und wir haben uns dann irgendwie gefunden und haben uns gegenseitig so vorgestellt und sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und wie das dann so ist, fängt man halt so mit den Standardsachen an. Wie lange bist du schon in Berlin? Was machst du beruflich? Wie geht's deinem Single-Dasein oder deiner Beziehung? Und wir haben uns so die Fragen gestellt und uns dann gegenseitig so erzählt. Ja, so die verschiedenen Lebensbereiche so ein bisschen miteinander abgeklappert. Und je länger dieses Gespräch so angedauert hat, desto mehr habe ich mal wieder gemerkt, dass unser Leben im Wesentlichen aus ganz vielen Geschichten besteht. Als zum Beispiel die Frage, warum bist du damals nach Berlin gezogen, hat als Antwort eine Geschichte. Ja, also bei mir ist das so, ich habe halt Theologie studiert in Basel und habe mich dann umgeschaut nach spannenden kirchlichen Projekten, habe hier in Berlin tatsächlich eins entdeckt, die haben mir ein Praktikum angeboten, also bin ich hergezogen. Ja, ist eine Geschichte. Oder warum bist du gerade Single? Würden manche Leute vielleicht beantworten mit der Frage, mit der Antwort, ich hatte halt was Längeres am Laufen, ja, und das hat aber nicht so funktioniert, hat mich nicht so glücklich gemacht und jetzt genieße ich es gerade einfach unabhängig zu sein, Single zu sein, deshalb bin ich Single. Unser Leben besteht aus Geschichten, aus kleinen und großen Geschichten, Geschichten für jeden Lebensbereich, könnte man sagen. Und diese Geschichten sind immer eben auch jetzt eine Erklärung dafür, warum wir heute sind, wo wir heute sind und warum wir heute machen, was wir heute machen. Also vor einiger Zeit habe ich einen Musiker kennengelernt, der mir erzählt hat, er hat keinen Job, Er wohnt in der letzten Bude, hat irgendwie ein kleines Zimmer, völlig abgeranzt. Er muss sich so von Woche zu Woche durchhangeln. Er weiß nicht, woher das Geld kommt. Und trotzdem hat er sein Leben in Berlin total gefeiert. Ja. Und ich dachte, das macht überhaupt keinen Sinn. Bis er mir dann erklärt hat, die Geschichte erzählt hat, dass er halt aufgewachsen ist in so einem kleinen Kaff in Süddeutschland. Da war überhaupt nichts los. Das waren nicht seine Leute. Und das heißt, aus diesem Hintergrund heraus ist Berlin halt für ihn das pralle Leben. Das ist wie das Paradies. Ja, da macht das auf einmal Sinn. Oder wenn, da habe ich tatsächlich auch schon erlebt, habe, dass ein Freund zu mir gesagt hat, ich habe die Beziehung jetzt beendet. Und ich dachte, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die Beziehung sah doch so gut aus von außen. Aber dann war das irgendwie erst dann richtig klar, als er erklärt hat, naja, wir hatten da so ein Muster in dieser Beziehung und das hat mich an meine Eltern erinnert. Und das ging überhaupt gar nicht. Also musste ich die Beziehung beenden, obwohl es vielleicht auch vieles gut war. Ja, viele unserer Handlungen kommen sozusagen aus unseren Geschichten, aus den Geschichten, die wir erleben und die Geschichten, die wir erzählen. Das Spannende an der Sache ist jetzt aber, dass diese Geschichten, die wir da so erzählen, eigentlich gar nicht so eindeutig sind, wie wir oft machen, wie wir oft denken. Ja, also eigentlich ließen sich über verschiedene Lebensbereiche eigentlich ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Ich finde das zum Beispiel immer sehr schön an Beziehungen. Sieht man das total gut? Die meisten Beziehungen, die haben irgendwie schöne Seiten, Sachen, die toll sind in der Beziehung, und die haben auch schwierige Bereiche, schwierige Themen in der Beziehung. Und jetzt lassen sich zwei völlig unterschiedliche Geschichten über diese Beziehung erzählen. Man könnte die eine Geschichte erzählen, indem man vor allem so die schwierigen Streits und so weiter aneinander heftet und daraus eine Geschichte macht. Ja, das ist die Geschichte, wo ich mich immer streite, wo es irgendwie nicht passt, wo ich nicht erfüllt bin, wo ich missverstanden bin. Das ist die Geschichte von unserer schwierigen Beziehung, immer Kampf und Krampf. Man kann natürlich aber auch eigentlich die guten Seiten der Beziehung zu einer Geschichte verbinden, wo es bei uns schön ist, wo wir es echt gut zusammen haben. Und auf einmal ist es die Geschichte einer wertvollen Beziehung, einer ganz tollen Beziehung, die ja, die echt auch Kämpfe hat. Aber das Schöne ist, dass wir das zusammen durchstehen irgendwie. Das lässt sich so und so erzählen. Ja? Es ist eigentlich die gleichen Fakten, nur anders zusammengebaut in der Geschichte. Und welche Geschichte du erzählst, liegt eigentlich ganz bei dir. Oder das ist ja auch in anderen Bereichen so. Also zum Beispiel, als ich hier frisch nach Berlin gekommen bin, da habe ich mir eben verschiedene kirchliche Projekte angeschaut. Und es gab damals eine Kirche in Kreuzberg, die waren so 30, 40 Leute, vielleicht 4 Jahre alt. Und ich habe mir das so angeschaut und dachte, auch darüber lassen sich jetzt zwei völlig verschiedene Geschichten erzählen. Man könnte über diese Kirche die Geschichte erzählen von einer ums Überleben kämpfenden Kirche. Ja, da geht's nicht voran, da passiert irgendwie zu wenig. Das ist so die Geschichte am Rande des Scheiterns. Oder aber man könnte die Geschichte erzählen von so einer kleinen Kirche, die überhaupt erst dadurch, dass sie da ist, dass sie in dieser Nachbarschaft präsent ist, dass sie echt einen Unterschied macht. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Die Interpretation liegt im Auge des Betrachters. Nur dass natürlich es einen entscheidenden Unterschied macht, welche Geschichte man sich so erzählt. Ja? Du wirst halt entweder irgendwann die Beziehung beenden oder permanent unglücklich sein, oder du wirst sie feiern und immer wieder dankbar sein für den Partner. Oder du wirst eben als Pastor dieser Kirche jeden Tag mit größerem Selbstzweifel zur Arbeit gehen. Oder aber du wirst ganz viel Signifikanz fühlen, Zufriedenheit und Gelassenheit. Wir leben in Geschichten. Und die Geschichten, die wir uns so erzählen, die wir über uns glauben, die prägen unser Handeln, unsere Empfindung, die prägen alles. Nur dass diese Geschichten nicht festgelegt sind. Man kann sie so oder so erzählen. Und damit sind wir jetzt, finde ich, an einem ganz, ganz interessanten Punkt angekommen. Denn wenn die Geschichten gar nicht so eindeutig sind, dann ist die Frage ja, okay, aber wie kommen wir denn dann zu unseren Geschichten? Also was ist der Auslöser dafür, dass du die Ereignisse so zusammenfasst, wie du sie halt dann zusammenfasst? Was ist da der Grund dahinter? Was ist der Anlass dahinter? Und ich habe mich mit dieser Frage dann so ein bisschen auf die Suche gemacht. Ja, mich hat das interessiert. Ich habe recherchiert. Und bin dann auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen aus der New York Times im Jahr 2007. Der Artikel hieß This is your life and how you tell it. Also das ist dein Leben und wie du es dir erzählst. Und in dem Artikel geht es eben auch um diese narrative Psychologie, so nennt man das Feld, über das wir hier gerade sprechen, darum, wie Geschichten unser Leben prägen. Und ich fand darin folgenden Abschnitt, den findet ihr auch im Programmheft, und ich fand den super hilfreich. Und zwar wird das hier folgendermaßen beschrieben. Da schreibt der Autor, jede Lebensgeschichte ist per Definition eine im Rückblick entstehende Rekonstruktion und zumindest teilweise ein Produkt des eigenen Naturells. Dennoch legt die bisherige Forschung nahe, dass unsere Lebensgeschichten weder festgelegt noch völlig flexibel sind, sondern sie sich mit der Zeit allmählich verändern, im Gleichschritt mit bedeutsamen Lebensereignissen. Und dann ein bisschen später. Zieht man diese Beobachtungen zusammen, so deuten sie auf ein Nehmen und Geben zwischen der Lebensgeschichte und den einzelnen Erinnerungen hin, zwischen dem größeren Drehbuch und den individuellen Szenen. Die Art und Weise, wie Menschen ihre Erinnerungen tagtäglich wieder hochholen und ablaufen lassen, vertieft und prägt ihre größere Lebensgeschichte. Und je mehr sich diese entfaltet, desto mehr färbt sie die Interpretation der Szenen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein komplexer Text. Man kann das eigentlich ganz einfach so runterbrechen. Der Text und diese Forschung behauptet, es gibt sozusagen eine Metanarrative. Es gibt eine größere Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen. Das ist so eine Geschichte, die über die Jahre gewachsen ist, die beeinflusst ist von unserer Persönlichkeit, von den bisherigen Erfahrungen, die wir so gemacht haben im Leben und von unserer Kultur. Und diese größere Geschichte ist jetzt sozusagen wie so eine Art Brille. Ja, so eine Art Brille, durch die wir so unseren Alltag und die verschiedenen Sachen, die wir erleben, durch die schauen wir das permanent an. Und daraus kommen dann unsere Geschichten. Also um das ganz praktisch zu machen, man war vielleicht auf so einem Date, ja, und das Date war eher mittelmäßig, es war jetzt nichts Besonderes, man hatte jetzt nicht so die Connection mit der Person. Und eigentlich könnte man das auch einfach abhaken, ist jetzt keine besondere Geschichte, war halt nichts so, alles gut. Und trotzdem ist es dann nach einer Woche so echt schlimm, dass diese Person sich nicht meldet. Ja, und man findet es irgendwie total scheiße einfach. Warum schreibt der oder die jetzt nicht? Und es bleibt so irgendwie hängen als eine negative Erfahrung. Man speichert es im Nachhinein ab als negative Geschichte. Was jetzt eben genau einfach daran liegt, dass man es längst in seine viel größere Geschichte einsortiert hat, die man sich erzählt. Und die vielleicht in dem Fall dann heißt, ich bin der ewige Single. Ja, keiner will mich. Keiner will mich. Und dementsprechend interpretiere ich jetzt dieses eine Erlebnis, das eigentlich neutral ist sozusagen von dem, was da passiert ist, interpretiere ich jetzt aus dieser größeren Geschichte. Das ist wieder ein Beweis dafür, dass diese Geschichte genau stimmt. Das ist nämlich immer so. Keiner mag mich, keiner will mich. Oder um das umzudrehen. Vielleicht ist ja meine größere Geschichte, dass ich einer von den Guten bin. Ja, dass ich immer helfe, dass ich immer nett bin, dass ich eigentlich immer bei den Leuten ankomme. Und dementsprechend ist es so ein ganz tragisches Erlebnis für mich eigentlich, dass ich in der Elternversammlung öffentlich angegangen wurde von jemand. Ja, und der oder die behauptet hat, ich mache meinen Job nicht gut und ich sorge mich nicht genug um die Kinder. Ja, das geht so überhaupt gar nicht. Ich kann mit dieser Kritik überhaupt nicht klarkommen, weil die sozusagen meiner größeren Geschichte komplett widerspricht. Also muss ich mich tierisch aufregen und mein Kind aus der Kita nehmen, weil also mit den Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Wir haben Metanarrativen, wir haben größere Geschichten. Geschichten, anhand derer wir die kleineren Erlebnisse in unserem Leben interpretieren, aus denen wir unser Leben so immer wieder betrachten, was unsere Sicht auf unseren Alltag entscheidend beeinflusst. Und damit ist sozusagen die erste große Frage, welche Geschichten sind das denn so bei uns? Welche Geschichten erzählt ihr euch? Erzählt ihr euch die Geschichte davon, dass ihr der ewige Loser seid, der einfach ständig versagt? Wo so das Toastbrot am Morgen, das verbrannt ist, schon wieder der Beweis ist dafür, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Seid ihr der hart oder die hart Arbeitende, die den Platz an der Sonne verdient hat? Ja, wo auch bitte die Erhaltserhöhung kommen muss, sonst das geht eigentlich gar nicht, weil das habe ich verdient, ich arbeite hart, ich habe alles verdient, was ich kriege. Seid ihr der oder die Clevere, ja, die im Zweifelsfall immer Recht hat? Und wenn es Freundschaften kostet, so what? Es bin einfach ich, ja, ich habe einfach Recht, bin ein bisschen cleverer als du. Seid ihr der oder die Kämpferin für Gerechtigkeit, die immer auf der richtigen Seite steht von allen Konflikten, weil ich bin ja gerecht und ich kämpfe für Gerechtigkeit. Welche Geschichte erzählen wir uns so? Das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Welche Geschichte uns dieser Psalm erzählt? Denn man könnte an der Stelle jetzt natürlich fragen, naja, das ist alles schön und gut, ja, dass du hier so ein bisschen Halbwissen verbreitest, aber was hat das denn jetzt alles mit diesem Text hier zu tun? Und die Antwort lautet ganz schlicht, naja, es hat ganz viel mit diesem Text zu tun. Denn ich würde sagen, wenn wir jetzt mit dieser Perspektive, mit diesem Hintergrundüberlegung jetzt mal auf diesen Text schauen, dann haben wir hier eigentlich nichts anderes als Davids Metanarrative. Davids größere Geschichte sozusagen. Wir haben hier die Brille, durch die er auf sein Leben schaut. durch die er die Dinge beurteilt, die in seinem Leben passiert. Also wenn man das mal so durchgeht, ja, dann gleich der erste Satz, der Herr ist mein Hirte. Na, was heißt das denn? Das heißt, dass er im Wesentlichen sagt, ich bin jemand, der jemand hat, der mich kennt, der auf mich aufpasst, der mich leitet, ja, der für mich sorgt. Das ist meine Geschichte. Ja, so sehe ich mein Leben, so kann ich das alles einsortieren. Oder dann, mir wird nichts mangeln. Weder Weideplätze, noch frisches Wasser, noch Stärkung für die Seele. Das heißt im Wesentlichen, ich werde versorgt. Ja, ich krieg immer wieder alles, was ich wirklich brauche. Jemand sorgt für mich. Das ist meine Geschichte. Und das geht dann immer so weiter. Ja, gehe ich durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das heißt, selbst in den schwersten Stunden bin ich nicht allein. Also ja, es gibt schwere und dunkle Zeiten in meinem Leben und vielleicht stecke ich gerade in einer drin, aber selbst dann habe ich jemanden an meiner Seite. Ich komme da durch. Das ist meine Geschichte. Ja, die dunklen Stunden, die überrennen mich nicht, die müssen mich nicht überrennen. Da ist noch jemand mit mir. Und dann kommt zum Abschluss auch dieses großartige Bild, wo er sagt, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Was nichts anderes heißt, als meine Niederlagen sind nicht endgültig. Meine schwersten Stunden sind am Ende nicht umsonst. Wo ich schuldig geworden bin, da muss mich das nicht vernichten. Weil Gott selbst aus meinem größten Versagen und aus den schlimmsten Sachen in meinem Leben noch was Gutes machen kann. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Und man könnte an der Stelle natürlich jetzt sagen, naja, der Typ hatte halt ein gutes Leben, ja, ist ja einfach, sich solche tollen Geschichten zu erzählen, wenn man es halt gut hat. Aber sobald man sich mal ein bisschen mit der Biografie von David beschäftigt, merkt man, so einfach ist das alles nicht. Also David ist ja eigentlich gestartet als so ein kleiner Hirtenjunge, völlig unbedeutend, irgendwo im Hinterland Israels, von Vater und Brüdern komplett ignoriert, abgestellt, auf die Weide geschickt, die nehmen ihn eigentlich ein Leben lang nicht ernst. Dann wird er irgendwann völlig überraschend zum König gesalbt und man könnte denken, okay, jetzt wird's großartig, aber eigentlich ist das ein Riesenproblem, dass ihm das passiert, weil es gibt noch einen anderen König, ja, Saul, und der verfolgt ihn dann ab sofort, macht ihm das Leben schwer, will ihn umbringen. Das heißt, David ist eigentlich jahrelang nur auf der Flucht, weil es nie übermorgen noch überlebt sozusagen. Das ist ein furchtbares Leben eigentlich, das der lebt, jahrelang. Dann wird er irgendwann König, ja, man könnte sagen, alles gut und für sein Volk ist auch tatsächlich das eine gute Zeit. Aber David persönlich hat weiter nur Schwierigkeiten. Ja, also er hat zum Beispiel dann eine Affäre mit der Frau von einem seiner Soldaten. Supergeile Aktion. Und den muss er dann danach um die Ecke bringen, weil die ist schwanger, also muss man es irgendwie verheimlichen. Das heißt, er lädt massive Schuld auf sich, hat einen Mensch auf dem Gewissen, hat irgendwie Ehe gebrochen. Und so gegen Ende des Lebens muss er dann miterleben, wie einer von seinen Söhnen die große Revolte gegen ihn startet. Ja, die eigene Familie rebelliert komplett gegen ihn. Er ist am Ende des Lebens wieder auf der Flucht. Und diesmal vor der eigenen Familie, vom eigenen Sohn. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Geschichte wie deine und meine. Aber auf jeden Fall ist es keine einfache Geschichte. Es ist keine Geschichte, in der alles glatt läuft. Das heißt, ich finde, wir sehen hier auf ziemlich eindrucksvolle Weise, was für einen Unterschied der Glaube für David gemacht hat. Er hat ihm nämlich eine neue Geschichte gegeben. Er hat ihn sein Leben und sich selbst sehen lassen aus Gottes Perspektive. Und nicht mehr nur aus dem, was ihm so passiert ist und was ihm vielleicht auch Eltern oder Freunde oder wer auch immer mitgegeben hat. Und als ich das so drüber nachgedacht habe, dachte ich, das ist ja unglaublich kraftvoll. Ja. Also, weil das ja total abgefahren ist eigentlich, dass David sich trotz so viel Ablehnung, die er erlebt hat, so viel Aggression, die er eigentlich ständig gegen sich hatte, dass er sich hier trotzdem offensichtlich nicht als Mensch verstanden hat, den keiner will, der immer der Dumme ist, sondern im Gegenteil. Er hat offensichtlich immer wieder geglaubt und auch daraus gelebt, dass Gott ihn sieht, dass Gott ihn begleitet. Er ist an seiner Situation nicht verzweifelt, das ist völlig abgefahren. Die meisten würden an dem verzweifeln. Und auch trotz der riesen Böcke, die er so geschossen hat in seinem Leben, trotz dieser schweren Schuld, hat er sich eben nicht, bis zum Ende nicht, als jemand gesehen, der sein Leben in Sand gesetzt hat mit dieser Nummer, ja, der für immer unten durch ist. Sondern er hat sich als jemand gesehen, der Schuld auf sich geladen hat, ja, aber der auch Vergebung erlebt hat. Der sozusagen realisiert hat, er ist nicht so gut, wie er anfangs gedacht hat. Er hat horrible Dings gemacht, aber er ist eben trotzdem geliebt. Gott geht eben trotzdem mit ihm weiter. Man könnte sagen, David hat sozusagen die Aussagen des Glaubens zu seiner Geschichte gemacht. Ja, er hat immer wieder die Puzzleteile seines Lebens, die Sachen, die er so erlebt hat, aus der Perspektive zusammengebaut. Daraus seine Geschichte entworfen und daraus hat er quasi unglaublich viel Kraft und Hoffnung geschöpft. Und ich würde sagen, genau das kann der Glauben eben auch für uns machen. Ich würde sogar formulieren, genau das will Gott uns eben schenken, immer und immer wieder. Eine neue Geschichte. Eine neue Geschichte, in die wir die Erlebnisse, die wir so haben, einsortieren können. Und ich weiß jetzt nicht, was eure großen Geschichten so sind, die ihr so habt. Ich will es mal versuchen, noch an zwei kurzen Beispielen deutlich zu machen. Eine Geschichte, die sich bestimmt einige von uns erzählen, ist, dass wir was erreichen müssen, bevor wir okay sind. Bevor wir mit uns selbst zufrieden sein können, bevor wir irgendwas bedeuten in dieser Welt. Wir müssen erst im Job irgendwie nochmal was leisten, wir müssen erst in diesen Freundeskreis reinfinden oder wir müssen endlich mal dieses Problem in unserem Leben endlich mal auf die Reihe kriegen und dann können wir sagen, das ist okay, ich bin okay. Ja, es ist, wo ich bin, alles gut. Wenn wir jetzt aber Psalm 23 ernst nehmen, dann erzählt uns unser Glauben eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ja, es erzählt uns eigentlich die Geschichte davon, dass Gott uns beschenken will mit seiner Liebe. Es wird hier nicht einmal irgendwas erwähnt, was David gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist alles nur Gott macht, Gott macht, Gott macht. Gott liebt, Gott versorgt. Gott tut das alles für mich. Das heißt, wir müssen eben eigentlich nichts erreichen, bevor wir jemand sind bei Gott. Wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind okay, einfach so, ohne dass wir irgendwas dazu beitragen. Und damit wird auf einmal jede Situation in unserer Vergangenheit, wo wir gescheitert sind an irgendwas und wo uns das wieder so reingedrückt hat, du bist nicht okay, du kriegst es nicht auf die Reihe, werden diese Momente auf einmal so eine liebevolle Erinnerung Gottes, dass wir an der falschen Stelle suchen. Ja. Wo uns immer wieder sozusagen gespiegelt hat, guck mal, du brauchst das gar nicht. Dreh dich mal zu was anderem hin, du suchst da immer noch beim Job oder beim Freundeskreis. Ich will dir das geben. Und ich finde auch jedes neue Scheitern hat sozusagen das Potenzial, dass wir das jetzt einfach mehr in unser Herz lassen. Okay, ich bin da gescheitert, aber hey, ich bin schon jemand. Ich bin schon jemand. Das ist meine Geschichte. Der Herr ist mein Hirte. Oder eine Geschichte, die ihr vielleicht auch kennt, ist, dass einem ganz vieles mangelt. Ja? Vielleicht erzählen wir uns die Geschichte, ich zumindest erzähle sie mir manchmal, dass dieser zweite Satz eigentlich nicht stimmt. Mir mangelt ganz viel, Leute. Ja, ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Wohnung ist zu klein, der Partner oder die Partnerin ist das, was man nicht alles, was man wollte, oder vielleicht ist er auch gar nicht da oder sie nicht da. Überhaupt ist man nicht im Leben da, wo man gerne wäre. Ja, es ist so eine Geschichte der permanenten Unzufriedenheit. Mir mangelt eigentlich ganz viel. Wogegen David aber, der es viel schlechter hatte als wir, trotzdem aus dieser Geschichte leben kann, mir wird nichts mangeln. Das heißt, Gott will uns eigentlich diese Geschichte geben, diese Augen öffnen dafür, für das, was wir eigentlich auch haben. Und dass diese Unzufriedenheit, die wir da mal spüren, vielleicht nicht daran liegt, dass wir nicht genug haben, sondern eher, dass wir es selbst für selbstverständlich nehmen, was wir alles haben. Es gibt eine neue Geschichte. Es gibt eine neue Perspektive. Und das bringt uns jetzt zum letzten Punkt. Denn das ist natürlich das Problem. Ja, also ich zumindest, ich glaube ja diese ganzen Sachen, die da David sagt, zumindest oft genug, sage ich mal. Und trotzdem sind es theoretische Aussagen. Die sind für mich oft genug weit weg. Ja, so in der Deutungshoheit, im Kampf um die Deutungshoheit meines Alltags spielen die Sachen irgendwie oft keine Rolle. Ich rutsche schnell in meine anderen Geschichten rein. Das heißt, die Frage bleibt, wie können wir denn das jetzt tatsächlich auch so zu unserer Geschichte machen? Ja, wie können wir denn tatsächlich daraus leben, daraus unser Leben anschauen? Wie funktioniert das denn? Und ich glaube, das bringt uns zu einer letzten spannenden Beobachtung an diesem Psalm. Denn wenn man diesen Psalm jetzt mal einfach mit den anderen Psalmen vergleicht, die wir sonst noch so im Psalmbuch finden, dann könnte man sagen, dass er ein bisschen aus der Reihe fällt. Ja, er ist ein bisschen anders als die anderen und zwar ganz einfach deshalb, weil man bei diesem Psalm hier nicht den Eindruck hat, er ist so spontan entstanden. Ja, irgendwie jemand hat was gefühlt und musste sich dann irgendwie das erstmal von der Leber wegschreiben, Gott bring alle meine Feinde um oder du bist so großartig oder so, sondern es ist irgendwie nicht so spontan entstanden, sondern man hat den Eindruck, das ist hier eher sorgfältig durchdachte Poesie. Ja, das heißt, da ist keiner, der irgendwie am Krankenbett aufgewacht ist und jetzt mal eben ein Gebet schreibt, sondern das ist eher so am Schreibtisch entstanden, könnte man sagen, im Nachdenkprozess. Da hat sich einer Zeit genommen, über das eigene Leben nachzudenken und hat das dann aufgeschrieben. Ich finde, wenn man diesen Psalm liest, dann sieht man David doch eigentlich fast schon so vor sich sitzen, mit dem Whisky in der rechten Hand, dem Pfeifchen in der linken Hand, ja, und er sitzt so in seinem Ohrensessel, historisch akkurates Bild, und sitzt jetzt da, sinniert über das Leben nach und sagt, Kinder, ja, also wenn ich jetzt nochmal über mein Leben nachdenke, muss ich wirklich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist ein meditativer Psalm. Ein Psalm, der in der Stille entstanden ist, im Nachdenken entstanden ist. Und ich glaube, die Aussage, die dahinter steckt, ist, diese Geschichte, Gottes Geschichte, die fliegt uns nicht zu. Ja, das ist keine Geschichte, die einfach so, wir werden gläubig, wir lassen uns taufen, keine Ahnung, und plötzlich ist das die Geschichte, aus der wir leben. Sondern im Gegenteil, ich glaube, wir müssen uns diese Geschichte immer wieder hart erarbeiten. Wir müssen immer wieder sozusagen was dazu beitragen, dass wir tatsächlich aus dieser Geschichte leben können. Und ich finde, das wird eigentlich auch direkt klar, wenn man mal ganz kurz darüber nachdenkt. Und zwar darüber nachdenkt, wie viele andere Geschichten uns eigentlich den ganzen Tag erzählt werden. Also morgens steht man schon auf und es ist irgendwie, man ist schon zu spät aufgestanden, man kommt zu spät zur Arbeit. Erste Geschichte, die einem erzählt wird, du hast dein Leben wieder nicht im Griff. Dann hat man Streit mit einem Kollegen oder Kollegin und merkt so, das ganze Büro ist gerade gegen mich und man fühlt sich unglaublich einsam. Es ist die Geschichte, du bist einsam, mit dir will keiner. Und dann guckt man sich abends noch eine Netflix-Serie an und die Leute haben alle voll das aufregende Leben da in dieser Serie und man denkt sich, ja, mein Leben ist halt irgendwie langweilig, da fehlt was. Ja, wir werden ja ständig mit Geschichten bombardiert. Ständig wird uns nochmal erzählt, wie wir unser Leben halt auch sehen könnten oder müssten. Das heißt, wir brauchen eigentlich unbedingt solche Zeiten, wie David sie hier hat, in denen wir uns neu kalibrieren, in denen wir uns eben auch mit dieser Geschichte hier wieder auseinandersetzen, sodass die wieder zu unserer Geschichte werden kann. Und das können dann ganz unterschiedliche Sachen sein, wie wir da hinkommen. Ich finde, es kann zum Beispiel eine super gute Idee sein, diesen Psalm auszudrucken, und die nächste Woche jeden Morgen einfach zu lesen. 5 Minuten, jeden Satz bewusst, um diese Geschichte wieder neu mit in den Tag zu nehmen. Um was auch immer passiert, aus dieser Perspektive zu sehen. Ich glaube, unser Gottesdienst ist total wichtig dafür, dass wir so wenigstens einmal in der Woche den Input haben von dieser Geschichte, als Gegenpol zu all den anderen Geschichten, die wir die Woche über erzählt bekommen haben. Ich persönlich habe im letzten halben Jahr gemerkt, es tut mir auch total gut, Auszeiten zu nehmen, ja mal rauszufahren aus der Stadt oder vielleicht auch einfach nur Tagebuch zu schreiben und so ein bisschen mal die letzten Tage und Wochen Revue passieren zu lassen, weil man dann immer wieder merkt, wie selektiv wir eigentlich erzählen. Ja, also wie schnell wir uns sozusagen auf so ein paar Schlüsselereignisse konzentrieren und daraus unsere Geschichte formen. Und wir haben völlig vergessen, was alles Gutes war. Und wir haben völlig vergessen, was uns auch alles weitergebracht hat. Es war einfach das und das war so schlimm und deswegen war die ganze Woche schlecht. Es hilft mir zumindest, immer wieder bewusst nochmal nachzugraben, nochmal nachzudenken. Wo hat es mir denn nicht gemangelt? Um wieder ganz neu in diese Geschichte einzutauchen. Und zuletzt hilft es, glaube ich, auch, das Abendmahl zu feiern. Das, was wir jetzt gleich machen werden. Denn ich finde, im Abendmahl werden wir daran erinnert, dass dieser Psalm hier nicht einfach nur so ein Glaubenssatz ist. Ja, das hat sich nicht einfach irgendeiner ausgedacht, damit wir alle schöne Gedanken haben können und ein bisschen positiver denken können. Sondern Gott hat eben, um unser Hirte zu sein, sogar sein Leben gegeben für uns. Ja, das ist was, woran wir uns festhalten können. Das ist nicht ausgedacht, sondern Jesus kam auf die Welt, um für uns zu sterben. So sehr liebt er uns. So sehr will er immer wieder unsere Hirte sein. Und ich lade euch ein, dann gleich jetzt auch das Abendmahl genau so zu feiern. Amen.